Johannes 21, 1 bis 22. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schnell am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach.
Stellt euch vor, wie es wäre, wenn das Grab zwar leer wäre, aber Jesus niemandem mehr begegnet wäre. Das ist mir erst heute bewusst worden, vorher, wie wir gebetet haben. Ich glaube, der Peter war es, der das gesagt hat: Danke, Herr, dass du nicht nur auferstanden bist, sondern den Menschen, den Jüngern wieder begegnet bist. Jesus ist seinen Freunden, Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet. Sie konnten wieder mit ihm Kontakt aufnehmen. Begegnungen mit Jesus, das war auch unser Motto für das letzte Vierteljahr in unserer Predigtreihe. Und wir haben aus dem Johannesevangelium verschiedene Begegnungen mit Jesus gehabt. Und die heutige, sozusagen der Abschluss am Ostersonntag, ist wieder eine Begegnung, ein Zusammentreffen von Menschen mit dem nun auferstandenen Jesus. Diese Geschichte spielt in Galiläa im Norden des Landes Palästina, und zwar am See Tiberias oder See Genezareth. Und eigentlich dort, wo die Geschichte begonnen hat. Erinnert ihr euch noch an die erste Begegnung, die wir, ich glaube sogar, das war noch am letzten Sonntag des letzten Jahres, besprochen haben, wo Jesus seine Jünger berufen hat. Er ist ihnen begegnet auf verschiedene Weise und er hat sie angesprochen. Sie wollten Jesus sehen und sind ihm nachgefolgt. Und die Frage war damals, oder die Aufforderung war, folge mir nach, kommt und seht und folgt mir nach. Was haben diese Männer jetzt 3 Jahre lang mit Jesus alles erlebt? Was haben sie alles gelernt? Welche Beziehungen sind entstanden? Was hat der Leser des Johannesevangeliums in den letzten 20 Kapiteln alles gelernt über Jesus? Aber noch viel wichtiger, ist eine Beziehung entstanden? Versuchen wir uns einmal in diese Jünger hineinzubegeben, hineinzudenken. Was haben die jetzt, die letzten Wochen oder die letzten Tage eigentlich, für ein Wechselbad der Gefühle gehabt? Was haben die alles erlebt? Zuerst einmal dieser triumphale oder ich sag mal halbtriumphale Einzug in Jerusalem. Auf einem Esel, nicht auf einem Ross, ja, erinnert euch noch. Aber ein König wurde gefeiert. Der König, der in die Stadt Davids des Königs von Israel einzieht. Hosanna. Der da kommt im Namen des Herrn, haben wir gehört. Und dann kommen die Griechen, wollen Jesus sehen. Und dann redet Jesus. Und das ist schon wieder das Gegenteil. Ja? Zuerst Euphorie, Begeisterung, und dann redet Jesus von seinem Tod. Dann ziehen sie sich zurück. Dann gibt es die Fußwaschung, ein komisches Gefühl. Was da passiert? Das letzte Abendmahl. Und dann beginnt Jesus in den Kapiteln 14 bis 16 Johannes seine Abschiedsreden. Darüber haben wir nichts gesprochen jetzt hier in den Predigten, aber lest euch das mal durch. Die letzten Worte unseres Herrn an seine Jünger. Was mich besonders betroffen machte, ist dann dieses Gebet in Johannes 17, wo er für uns, für seine Jünger gebetet hat. Wie er stellvertretend für unsere Sprachlosigkeit vor Gott eintritt. Und dann, es geht immer tiefer, der Verrat, die Verhaftung, eine total ungerechte Behandlung, ein Verfahren, das jeglicher Gerechtigkeit entbehrt, und eine Geißelung und Folter, letztendlich der schreckliche Tod ihres Meisters. Am Kreuz zwischen 2 Verbrechern. Was haben die wirklich für Gefühle gehabt dabei? Das ist mal zuerst so eine Euphorie und man geht so tief hinunter. Es ist alles zerbrochen, wofür sie 3 Jahre lang gelebt haben. Sie haben ja alles verlassen und sind mit Jesus gegangen. Und dann ist alles kaputt geworden. Und am Morgen des 3. Tages dann diese unglaubliche Erfahrung. Zuerst können sie es nicht fassen. Sie glauben den Frauen nicht. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Johannes und Petrus laufen hin. Johannes steht, bleibt stehen. Petrus geht, Johannes war schneller, aber Petrus geht hinein. Es stimmt. Und mehrmals ist er ihnen dann erschienen. Der Schar seiner Nachfolger, es waren Männer und Frauen. Er ist ihnen erschienen, hatte wieder Begegnung mit ihnen. Im Christentum geht es nicht um eine Lehre, um eine Philosophie, um etwas wahrzuhalten, sondern es geht um eine Beziehung. Man hat fast das Gefühl, dass mit Johannes 20 das Buch zu Ende wäre, weil der Schreiber, der Apostel Johannes, der sich selbst als der bezeichnet, der den Jesus besonders lieb hatte, das kommt auch in dem Text vor, den wir heute gelesen haben, da schreibt er in Kapitel 20, Vers 30, aber viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Sozusagen wie ein Schlusswort. Und dann kommt das letzte Kapitel. Und manche denken auch, dass das zugefügt worden ist, aber wenn man genau hinschaut, es passt so dazu zum Anfang des Evangeliums. Und wir werden sehen, dass dieser Epilog, dieser letzte Abschnitt für die Jünger eine ganz grundlegende Erfahrung war. Eine Art Aufarbeitung ihres eigenen Versagens und eine Erinnerung und Verfestigung des Auftrags, den sie eigentlich hatten. Die Geschichte spielt also jetzt am See und man hat fast den Eindruck, dass die Jünger ihre alte Umgebung wieder aufgesucht haben, ihren alten Beruf, ihre Heimat, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Aber das stimmt nicht ganz, weil der Engel hat sie nach Galiläa geschickt. In Matthäus 28 und in Markus 16 steht, dass der Engel ihnen den Auftrag gab, nach Galiläa zurückzugehen, weil dort der Herr auf sie warten werde. Also so sind sie gegangen in ihre Heimat, von Jerusalem weg und warten. Aber was machen wir jetzt? Jetzt warten wir da am See und wissen nicht, wann und wo wir dem Auferstandenen begegnen werden. Sie warten, ohne zu wissen, auf was? Ohne es genau zu wissen. Sind wir nicht auch manchmal in der Situation, dass wir warten müssen, ohne zu wissen, worauf? Dass wir zu einer gewissen Untätigkeit verurteilt sind. Petrus ist immer der, der die Initiative ergreift und sagt, gehen wir fischen. Das können wir, das ist unser Job und es ist sicher sinnvoller als herumsitzen und warten. Außerdem müssen wir ja was essen. Also, ein guter Vorschlag, Petrus, wir gehen mit, sagen die anderen. Sie waren vom Beruf Fischer. Sie konnten das. Sie haben davon früher gelebt und ihre Familien ernährt. Aber leider diesmal komplett erfolglos. 7 Männer arbeiten eine ganze Nacht. Eine ganze Nachtschicht, ja? Und haben keinen Erfolg. Also wenn du das heute einem Betriebswirt sagt er, das ist nicht sinnvoll. Ja? Da musst du ein neues Arbeitskonzept entwickeln. Das ist nicht rationell. Eine Nacht arbeiten und kein Betriebsergebnis. Warum? Aber ist es nicht auch in unserem Leben oft so? Auch in unserem Gemeindeleben. Man bemüht sich, man macht viel Dinge, man strengt sich an und rausschaut so wenig. Oder? Das gibt's, oder? Frustrierend. Und als sie am Morgen zum Ufer rudern, bemerken sie einen Mann, der ihnen vielleicht sogar, es klingt fast spöttisch für mich, zuruft: Hey, Kinder, habt ihr überhaupt nichts gefangen? Okay, versucht es einmal auf der anderen Seite vom Boot, auf der rechten Seite. Die Profis hören auf den und das Ergebnis ist phänomenal. So viele Fische, später gezählte 153, dass die Netze sie kaum halten konnten. Hey, ihr Fischer, erinnert ihr euch nicht? Habt ihr das nicht schon einmal erlebt? Genau hier am See Genezareth, als euch euer Meister zur Nachfolge gerufen hat, am Anfang von den 3 Jahren, Lukas 5, da war das Gleiche. Nichts gefangen und Jesus sagt: Werft dort aus. Und dann haben sie sehr viel gefangen. Und was sagt Jesus dann drauf zu ihnen? Zu Petrus sagt das hauptsächlich. Später wiederholt er das aber auch zu den anderen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Oder kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Markus 1, Vers 17, auch bei der Berufung. Am Anfang ihres Lebens mit Jesus, wie er sie herausgerufen hat aus ihrem alten Beruf, aus ihrer alten Umgebung, da hat er ihnen mit diesem Fischfang einen Auftrag gegeben. Ihr sollt Menschenfischer werden. Jetzt sitzen sie wieder am Ufer, gehen dann erfolglos fischen, aber sie bekommen wieder mit der gleichen Erfahrung, die sie am Anfang hatten, einen Auftrag. Aber das werden wir gleich sehen. Das ist die Sache mit dem Fischen. Mit der zuerst erfolglosen Aktion, die dann in so eine reiche Beute führte. Ohne Jesus und ohne Jesu Auftrag ist unsere Mühe vergebens. Da können wir uns noch so anstrengen. Aber wenn wir das tun, was er sagt, dann machen wir reiche Beute, reiche Ernte. Die Geschichte geht aber noch weiter. Die Jünger sind nicht dumm. Und sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Nur der Johannes spricht es aus. Es ist der Herr, sagt er. Es ist der Herr. Das ist klar. Und Petrus, der reagiert. Der Johannes spricht, Petrus reagiert. Eine gute Arbeitsteilung. Er bindet sich sein Übergewand zusammen und springt in das Wasser und läuft zum Ufer. Wenn es stimmt, die Stelle, die uns gezeigt wurde, als wir mal in Israel waren, dann ist es eine ganz flache Stelle am Ufer. Da steht heute eine Kapelle, eine kleine Kirche. Da gibt es einen Stein drinnen, wo man symbolisiert oder sagt, dass dort eben das Kohlefeuer gebrannt hat. Aber es ist flach. Und da ist man schneller, wenn man durch das Wasser hinaus wartet, als wenn man da rudert. Ja? Der Petrus läuft hinaus zum Ufer. Ähnlich wie am Ostersonntag, wo Johannes und Petrus beide reagieren, aber verschieden. Ja? Aber was sieht er, als er jetzt zum Ufer kommt? Da ist ein fertiges Frühstück. Auf einem Kohlefeuer. Ein Kohlefeuer mit Brot und Fischen. Jesus hat es ihnen schon vorbereitet. Gebratene Fische und Brotfladen. Sie bekommen ein Frühstück serviert nach einer anstrengenden und frustrierenden Nacht. Vorher dürfen sie noch die reiche Beute ans Ufer ziehen. Da hilft der Petrus wieder mit. Also er geht nochmal zurück zum Boot, holt das alles heraus oder hilft mit. Aber die Fische sind schon vorher bereitet. Es ist gar nicht die, die sie gefangen haben, obwohl sie die noch dazulegen vielleicht. Jedenfalls erleben die Jünger jetzt etwas ganz Besonderes. Und ich denke, es sind drei Lehren, drei Hinweise für die Jünger in diesem Feuer mit Brot und Fischen. Das Frühstück, erstens, das Frühstück ist der Ausdruck der Fürsorge des Herrn für seine Kinder. Er sorgt sich um seine Kinder. Die ruft auch so, Kinder, habt ihr wohl nichts gefangen? Er bereitet ihnen ein warmes Feuer und feine Speisen. Und er isst mit ihnen. Und erinnert sich vielleicht, sie erinnern sich vielleicht, dass er wenige Tage vorher ein letztes Mal Abend zu Abend mit ihnen gegessen hat. Jesus möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Und diese Tischgemeinschaft ist der Ausdruck der Zuneigung und Einheit, der Liebe und der Vergebung. Kein Wort des Vorwurfs. Wo seid ihr gewesen? Warum habt ihr mich verraten? Kein Wort. Zuerst diese Zuneigung, diese Liebe. Jesus möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Wir haben das letztes Mal und auch gestern vorgestern bei der Mahlfeier so praktiziert, dass wir uns um den Tisch des Herrn versammelt haben und uns auch hinsetzen konnten. So wie sie damals mit Jesus oder auch zu seinen Füßen gesessen sind. Also das Frühstück ist ein Ausdruck der Fürsorge, der Liebe, der Vergebung des Herrn für seine Kinder. Aber es waren einige Fische und Brote. Und das musste den Jüngern auch zu denken geben. Die einzige Geschichte im Johannesevangelium, die im Johannesevangelium berichtet wird, die auch am See Genezareth spielt, war die Speisung der 5000. Wo Jesus mit fünf Broten und drei Fischen 5000 Menschen speiste. Und sie hatten alle genug und es blieb noch viel übrig. Auch das mussten die Jünger jetzt denken. Er hat damals für so viele Speise gehabt. Die Speise, die jetzt hier vor uns liegt, die reicht für uns. Aber wenn wir sie weitergeben, dann reicht sie auch für große Mengen. Und das Geheimnis ist, die Gnade, die Gott uns gibt, die ist so reich, dass wir sie weitergeben können. Und wenn wir sie weitergeben, wird sie immer mehr und mehr und mehr. Durch das Weitergeben von dem Wenigen, was wir oft haben, werden ganz viele satt. Im geistlichen und im materiellen Sinn. Jesus hat damals, in Johannes 6 ist es geschrieben, gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jetzt haben die Jünger das erlebt. Jesus hat seinen Leib, sein Fleisch hingegeben, Er hat sich geopfert. Jetzt dürfen wir alle dieses Brot nehmen und den Überfluss haben. Und wir dürfen es weitergeben. Wir sollen es weitergeben. Erst wenn wir es weitergeben, wird es reich. Die dritte Lehre, wir haben jetzt über das Frühstück im Allgemeinen gesprochen, über Brot und Fische, als Erinnerung an die Speisung der 5000. Die dritte Lehre ist aber das Kohlefeuer. Zumindest einer der Jünger, für den hatte es eine ganz besondere Bedeutung. Und ich spüre förmlich, wie dem Petrus dieses Feuer innen drinnen zu brennen beginnt. Das schlechte Gewissen. Wie hat er doch großmündig seine Treue zu Jesus versprochen? Ja, ich werde dir folgen bis in den Tod. Wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Und jetzt steht er da und erinnert sich an das Feuer damals im Hof des Hohepriesters. Dort hat er sich auch gewärmt. Dort ist er hingegangen, weil es ihm bei ein großer Not, ja. Aber dort hat er seinen Herrn verraten. Ich kann mir vorstellen, dass er dieses Feuer jetzt nicht so gern angeschaut hat. Es erinnert ihn an sein Versagen. Und wie geht Jesus mit dem um? Zuerst, wir kommen jetzt zu den Versen 15 bis 23. Zuerst sagt er gar nichts. Es schaut fast so aus, als ob sie schweigend gegessen hätten. Niemand traut sich, ihn was zu fragen oder ihn anzusprechen. Aber dann beginnt Jesus ein Gespräch mit seinem speziellen Jünger, sage ich mal, mit dem Petrus. Aber er spricht nicht direkt von dem Versagen, sondern macht das ganz anders. Und es ist eine heilsame, aber schmerzliche Aufarbeitung dessen, was Petrus vorher erlebt hat. Jesus spricht ihn nicht mit dem Namen an, den er ihm gegeben hat. Er sagt nicht Simon Petrus, sondern Petrus heißt Fels, ja, sondern er sagt Simon Bar Johannes, also Sohn des Johannes. Er spricht ihn mit seinen alten, natürlichen Namen an. Na klar, Petrus war alles andere als ein Fels in der Brandung. Fest gegründet, treu, unerschütterlich. Er war eher wie ein Sandhaufen, den der Wind und das Wetter der Verfolgung davon geweht und weggespült haben. Simon hat total versagt. Du auch? Ich auch? Haben wir nicht auch den Herrn schon oft verleugnet? Zumindest geschwiegen, wenn ein Bekenntnis gefragt wäre. Oder aus Feigheit gelogen? Oder mit den anderen mitgelästert, Blödsinn gesagt? Es gibt viele, viele Bereiche in unserem Herzen, in die Gott jetzt hineinleuchtet, wo wir auch totale Versager sind. Schau, wie Jesus mit Simon umgeht, wie er ihn wieder rehabilitiert. Er fragt ihn etwas. Die erste Frage: Liebst du mich mehr als die anderen? Das Wort liebst du ist Apagaio. Agapao. Es gibt zwei Worte, die werden wir sehen. Es drückt die tiefe und göttliche Liebe aus. Liebst du mich mit dieser besonderen Liebe und mehr als die anderen? Das ist eine Anspielung auf die selbstherrliche Aussage des Petrus: Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin ja besser, oder? Die erste Antwort ist eher vorsichtig. Er sagt zwar ja, aber er sagt: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, und verwendet das Wort Phileo. Und auch in unserer Übersetzung hier merkt man, dass einmal sagt er: Liebst du mich? Und dann sagt er: Nein, ich habe dich lieb. Vielleicht will er nicht dieses starke Wort verwenden. Die zweite Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Agapao? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, Phileo. Ich habe dich lieb. Und dann kommt die dritte Frage, nochmal. Aber diesmal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb, Phileo? Also nicht mehr mit dem starken Wort. Jetzt denkt sich der Petrus oder der Simon: Warum fragt er mich dreimal? Klar, so wie ich ihn dreimal verleugnete. Warum fragt er mich vor den anderen und öffentlich? So wie ich im Hof des Hohepriesters am Kohlefeuer ihn dreimal öffentlich verleugnete. Dort konnten es auch alle hören. Und der Johannes war dabei, der das geschrieben hat. Er kennt mich doch. Warum zweifelt er an meiner Liebe? Er kennt mich doch, er weiß doch, was ich für ihn empfinde. Aber er hat natürlich jeden Grund, dafür zu glauben oder zu meinen, dass ich ein Versager bin. Durch dieses Gespräch ist eine Art Reinigung geschehen. Jesus hat ihn gar nicht viel auf die Sünde ansprechen müssen. Aber diese schmerzliche Sichtbarmachung seines Versagens ist gleichzeitig der Ausdruck der Vergebung und der Erneuerung. Weil Jesus gibt jedes Mal, wenn er die Antwort gibt, ihm auch einen neuen Auftrag. Und dieser Auftrag ist eigentlich der alte: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, hab Acht auf die Gemeinde, auf die Kirche. Oder beim ersten Mal, wie Jesus Simon berufen hat und ihm den Namen gegeben hat, sagt er: Auf diesem Fels, auf Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Auf einen solchen Versager kann Gott bauen, weil er gelernt hat, nicht mehr auf sich selbst zu schauen und sein Versagen. Und trotzdem hat er eine tiefe Beziehung, auch nach seinem Versagen, Und ich kann mir sehr gut vorstellen, so wie Petrus wirklich geweint hat nach der Verleugnung, sodass er jetzt auch zuerst diesen Schmerz verspürt hat und dann aber den Auftrag gehört hat: Ja, ich darf weiterhin zu diesem Kreis dazugehören. Ja, ich habe sogar einen Auftrag dort. Jesus gibt ihm erneut den Auftrag, Menschenfischer und Hirte zu sein. Und damit beginnt ein neues Leben, das ist auch eine Auferstehung. Ja? Sie haben ein Leben oder 3 Jahre mit Jesus gelebt, haben vieles erlebt und das schreckliche Ende auch. Sie sind erstaunt über die Auferstehung des Herrn, Und jetzt kommt sozusagen die Restauration, die Rehabilitation, die Neueinsetzung in den Auftrag. Jetzt, Petrus, jetzt bist du dann dran. Und Jesus spricht mit ihm ganz offen über Dinge, die kommen werden, die ihn nicht erfreuen werden. Er wird auch gebunden werden, er wird auch hingerichtet werden für seinen Glauben. Aber das zählt jetzt nicht, sondern jetzt zählt diese neue Berufung. Der Text, den wir gelesen haben, endet mit zweimaliger Aufforderung in Vers 19, folge mir nach, und Vers 22, folge du mir nach. Es gibt noch einige Gedanken drüber, über was hat der Johannes damit zu tun und so weiter. Das möchten wir vielleicht in der nächsten Bibelstunde auch betrachten. Aber die Aufforderung besteht für dich und für mich nach der Auferstehung. Folge du mir nach. Und das trotz unseres Versagens, weil Jesus dafür gestorben ist. Jesus ist nicht nur auferstanden und hat ein leeres Grab hinterlassen, sondern er geht auf uns zu und er reinigt uns, wie in diesem Gespräch mit dem Petrus, von unserem Versagen. Er gibt uns eine neue Perspektive und erneuert den Auftrag: Folge du mir nach.